Kurz und würzig. Der Podcast zur Digitalisierung von Stadt und Land. Gemeinsam gestalten wir Regionen von morgen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kurz und würzig. Mein Name ist Steffen Hess und mit mir dabei ist heute wie immer die wunderbare Anni Kilpert.
Hi!
So, wir haben heute spannende Themen wieder dabei. Zunächst aber auch wie immer zum Thema Schnitschen. Und Anni, ich habe gehört, du hast heute keine Schnitschen dabei. Ist ein bisschen traurig. Erzähl doch mal, warum das denn so ist.
Ja, also ich sitze hier am Institut zusammen mit unserem Ton- und Videoteam, Bettina und Michelle. Und es ist leider so, dass der Schnittchenproduzent heute nicht am Institut ist, weil das bist ja du.
Aber du weißt schon, dass in der ersten Folge das von dir hieß, dass fast wahrscheinlich du immer die Schnittchen machen musst.
Ja, das ist richtig. Und dann hast du mich ja gerettet und hast gesagt, na, wir wechseln uns schon ab. Naja, und das habe ich jetzt davon, weißt du? Selbst ist die Frau, hätte ich mich selbst drum gekümmert, hätte ich auch heute Schnittchen.
Ja, ich habe aber natürlich Schnittchen hier. Also ich bin heute zu Hause im mobilen Office, halte aber mal die Schnittchen in die Kamera. Mm. Und ja, sehr schöne klassische Kresse-Schnittchen mit ganzen runden Tomaten noch aus dem Garten am 4.
Oh, wow.
November.
Boah. Guten, jetzt steckt sich Steffen das ganze Schnittchen auf einmal in den Mund. Wahrscheinlich zerplatzen gerade die Tomaten und die Kresse hängt dir hoffentlich nicht zwischen den Zähnen.
Ja, ich musste verhindern, dass die Tomaten hier quer über die Tastatur rollen.
Ja, stimmt. Da muss man mit einem Haps das Schnittchen reinschieben. Hattest du Frischkäse drunter oder Butter?
Ja, gesalzene Butter, aber fertig gesalzen. Mm-mm.
Ja, gut.
Ein Budget-Schnittchen heute.
Ein Budget-Schnittchen.
Ja, Brot auch noch von 2-3 Tagen, aber ist noch sehr lecker.
Sehr gut.
Ja, schön. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Mhm. Haben als erstes Thema heute den Digitalgipfel. Ein kurzes Recap zu machen. Da steigen wir doch mal direkt bei dir ein. Was waren so deine Highlights dieses Jahr beim Digitalgipfel?
Ja, Digitalgipfel war dieses Jahr in Frankfurt, war ziemlich cool. Wir waren eingeladen, mal wieder mit dem Marktplatz. Das ist jetzt ein Begriff, der jetzt schon häufiger gefallen ist in diesem Podcast. Für mich war das Highlight auf jeden Fall, dass die Staatssekretärin vom BMWSB da war, die Elisabeth Kaiser, und sich nochmal super viel Zeit genommen hat, um den Marktplatz erklärt zu bekommen. Und sie war da mal im Anschluss noch in der Fishbowl, meine ich, oder auf dem Podium, ich glaube in der Fishbowl.
Na, Fishbowl, ja.
Genau, und hat dann die Inhalte auch gleich verwenden können. Das ist natürlich super. Das war auf jeden Fall mein Highlight. Ja, von der Art der Leute her, die da waren, was ganz anderes als bei der Smart Country Convention, zumindest aus unserer Sicht. Es waren mehr Personen, die für den Marktplatz jetzt potenzielle Partner wären, also Anbieter wären, oder die sich auch allgemein sich mit uns über Digitalisierung in Kommunen austauschen wollten oder KI in Kommunen, die also aus einer anderen Branche kamen. Und dann einfach mal ein bisschen quatschen wollten. Genau. Und bei dir? Du warst ja auch involviert ins Programm.
Ja, also ich fand auch spannend, dass so, wenn man die Teilnehmenden gesehen hat von der Smart Country Convention, jetzt beim Digitalgipfel, dass es beim Digitalgipfel schon nochmal eine deutlich höhere politische Ebene ist. Auch dadurch, dass der Kanzler da ist und sämtliche Ministerinnen und Minister sich ein Stelldich eingeben, in Anführungszeichen,
ja,
hat man schon ein sehr, sehr High-Level-Publikum. Was für uns natürlich toll ist, weil es nochmal eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit dann ist. Und ja, fand eben auch aus unserer Sicht schon die Diskussionen rund um den Stufenplan jetzt spannend. Gab sehr viel Ausstellende auch wieder zum Thema KI. Das hatten wir bei der Smart Country Convention schon gemerkt. Dazu später dann noch ein bisschen mehr. Mhm. Ich hatte auch ein gutes Gespräch am Stand von Zendes mit Herrn Kugler zu den Rollen des Zentrums für digitale Souveränität und dessen Kernprodukt, was ja diese Office Suite ist, auf Open Source basiert für Kommunen, fand ich sehr spannend. Und natürlich jetzt die 3 Sessions, wo wir im Prinzip dann auch eine gestaltende Rolle hatten. Können wir nachher aber auch gerne mal im Detail einfach mal durchgehen.
Vielleicht eine kurze Rückfrage, was macht das Zendes? Also die sind quasi, wenn du nicht Microsoft Word nutzen willst, dann hat das Zendes ein Alternativprodukt, oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also das Zendes hat im Moment im Prinzip 2 Kernprodukte. Produkte, kann man sagen. Das eine ist Open Code, also das Repository, wo Kommunen öffentlich Software gemeinsam mit Dienstleistern entwickeln können. Also sowas wie ein GitHub für die Verwaltung in Anführungszeichen. Und das zweite Produkt ist das sogenannte Open Desk, heißt es. Das muss man sich so vorstellen, dass aus verschiedensten Open Source Tools eigentlich eine Office 365 Suite in Anführungszeichen zusammengebaut wurde. Also ich habe dann über sowas wie Rocket Chat, glaube ich, ein Chat-Tool. Ich habe dann OpenOffice integriert. Aber was das Zendesk eben gemacht hat, ist all diese Open-Source-Tools mit einem einheitlichen User-Interface zu versehen und eben auch interoperabel zu machen, sodass das aus der Box funktioniert, wie wenn es von einem Anbieter kommen würde. Und das ist doch schon nochmal, sagen wir mal, ein neuer Schritt in der ja auch Souveränität von Kommunen, dass man theoretisch komplett mit einer solchen Open-Source-basierenden Lösung dann auch die klassische produktive Wissensarbeit von, ja, über die gängige Microsoft-Produktpalette, wie man es sonst hätte, machen kann.
Das ist ja verrückt. Das heißt, die sind dann auch für Support und Updates und sowas alles da, oder? Also die bilden quasi die Community und den Treiber dahinter.
Genau, also du kannst das, also die betreiben auch das Produkt dann direkt und man kann es im Prinzip da kaufen, in Anführungszeichen.
Okay, na, spannend.
Ja, und ansonsten würde ich gerne vielleicht noch auf ein, zwei Sessions eingehen. Also ich war selbst beim Innovationsforum Digitale Orte, wo wir beim Wettbewerb Digitale Orte dieses Jahr zum ersten Mal als Partner auftreten, gab es eine Panel-Diskussion, wie man ja Lösungen für eine neue Souveränität suburbaner Räume schaffen kann. Ja, war eine ganz interessante Diskussion, für mich geprägt durch ein Statement, was sich eigentlich in der Podiumsdiskussion so ergeben hat. Wir müssen mehr müssen wollen oder so. Nämlich, dass wir sinngemäß bei uns in Deutschland immer relativ gut sind, wenn wir irgendwie Zwang haben, wenn wir etwas müssen. Ja. Da kommen wir einfach viel, viel schneller voran, wie wenn es in Anführungszeichen eher optional ist. Und ja, ich glaube, Deutschland wird es im Allgemeinen für mehr Digitalisierung auch in der Breite helfen, wenn man einen stärkeren Zwang aufrechterhalten kann.
Ja.
Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das geht, ne, weil ich schon ganz froh bin, dass wir jetzt nicht mehr jeden Tag über sowas wie Corona und wir müssen uns digitalisieren reden. Aber im Prinzip müssen wir diese Art des Fortschritts und diese Geschwindigkeit beibehalten. Das ist eigentlich die große Kunst, dass wir auf der einen Seite vielleicht ein bisschen weniger über Breitbandausbau reden müssen, weil es jetzt einfach da ist, wo wir gute Versorgung haben und viel mehr über Anwendungen, die dann am Ende auch der Daseinsvorsorge zugutekommen, sprechen können.
Ja, das sieht man ja auch an der kommunalen Wärmeplanung, ne? Die muss man jetzt auch digital machen und dann funktioniert das auch. Aber hätte man diesen Zwang nicht, dann wäre das sicherlich nicht der Weg, den man jetzt gerade einschlagen würde. Ja.
Ja, was war denn so eine deiner Sessions, wo du warst?
Ich war tatsächlich gar nicht so viel unterwegs, weil wir bei dem Digitalgipfel so ein bisschen in Sparbesetzung waren vom Projektteam her, weil das einfach direkt angeschlossen war an die Smart Country Convention. Aber ich war bei einer Session, die hieß She Transforms IT. Das ist eine bundesweite Zusammenschluss von Frauen, aber nicht nur, im Prinzip von Unternehmerinnen, Wissenschaft. Es ist im Prinzip Wirtschaft und Wissenschaft gemischt in einer Initiative, wo es darum geht, Frauen stärker in IT-Berufe zu bringen und eben auch zum Beispiel Quereinstiege zu begünstigen und zu unterstützen. Also wie bei mir ja auch. Ich bin ja, wenn du so willst, auch eine Quereinsteigerin in dieses IT-Thema. Und das fand ich total interessant, auch welche Frauen da zusammengekommen sind. Da war zum Beispiel.
Wie fühlt sich das so an als Quereinsteigerin in der IT? Kannst du vielleicht mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also ich bin ja ans ESEL gekommen, weil ich Kommunen kenne und nicht, weil ich IT kenne. Und für mich hat es sehr geholfen, dass du mir tatsächlich am Anfang gesagt hast, du kannst nichts für selbstverständlich nehmen. Also wenn man irgendwie beginnt, was zu erklären, den anderen irgendwo abzuholen, dann sind es allein schon die Worte, die überhaupt nicht matchen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, implementieren oder Konzeption, fängt er schon an zu lachen, der Steffen. Dann meine ich halt.
Ja, da drehen sich bei den InformatikerInnen die Augen dann ganz schnell. Was redet die denn da?
Ja, vor allen Dingen war ich es aber gar nicht, ich wollte gar nicht quasi in den Herrschaftsbereich der IT reingehen, sondern Implementierung heißt für mich halt, man führt es irgendwo ein. Ist aber natürlich, wenn du mit jemandem, der aus dem Informatikbereich kommt, drüber redest, ist es halt was ganz Eigenes, was ganz Krasses. Und vielleicht ist häufig das passiert, was du gerade beschrieben hast, dass man dann dachte, ich will Menschen was erzählen von wegen, wie man richtig implementiert. Ich habe davon natürlich keine Ahnung, aber das weiß ich auch glücklicherweise. Sondern es ging mir einfach, für mich war das ein Alternativwort zu Einführung. Genauso wie das Wort Konzept. Für mich ist halt ein Konzept ein Schriftstück, in dem quasi inhaltlich Dinge beschrieben werden, aber aus technischer Sicht ist eine Konzeption nochmal auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, ne? Und für diese Begriffe sensibel zu werden, das hat ein Stück weit gedauert. Im Prinzip habe ich, glaube ich, das durchgemacht, nur ein bisschen mehr Hardcore, was, glaube ich, viele Menschen durchmachen, die auch selber zum Beispiel in diesen Smart-City-Prozess geworfen werden. Ne? Die kommen ja häufig eher auch aus der kommunalen Perspektive und nicht aus der technischen Perspektive. Und da erstmal zu verstehen, dass man Dinge nicht einfach entwickelt und nicht einfach installiert und wie sich auch Betriebskosten zusammensetzen und lauter solche Sachen. Das musste ich alles lernen, aber ich weiß nicht, ich muss sagen, ich bin da auch gut abgeholt worden. Ich hatte zwischendurch nochmal eine Weiterbildung gemacht zum Thema
Schrauberkurs.
Schrauberkurs.
Wie setze ich einen PC zusammen?
Das wäre ja so witzig, wenn das so Pflichtprogramm wäre für Quereinsteiger, aber nee, leider nicht. Ich glaube, da hätte er mich sehr belächelt. Also daheim haben wir auch einen PC stehen, der leuchtet bunt und da sind verschiedene Dinge zusammengesteckt und man hat dann irgendwie auch die Ambition, die richtigen Karten mit der größten Leistung irgendwo da reinzustöpseln. Also von daher war für mich jetzt dieses Umfeld, glaube ich, schon zu einem gewissen Grad vertraut, aber jetzt nicht für mich selber. Und ich glaube, da braucht man vor allen Dingen, also klar, man muss Bock drauf haben, sich da reinzuwursteln und jetzt nicht zu denken, man ist der King oder die Queen, aber halt auch Verständnis von den anderen. Ne? Dann halt, wenn ich dann Balthasar, also meinen Kollegen Balthasar Weitzel dann zum dritten Mal frage, du Balthasar, ich habe es immer noch nicht verstanden. Du musst es mir leider noch mal erklären. Dann hat er auch die Geduld, mir das noch mal zu erklären. Darauf kommt es halt auch an. Und bei diesem Panel auf dem Digitalgipfel fand ich ganz cool so die Mischung an Personen, die da waren. Also es war zum einen Katharina Hölzle da vom IAO, die ja auch selbst Informatikerin ist und sich sehr stark dafür einsetzt, Frauen da stärker heranzuführen und auch sichtbarer zu machen. Und was mir aber sehr gut gefallen hat, ist die Vertreterin von SAP, die in dem Panel war und sich auch in dieser Initiative engagiert, weil sie tatsächlich gesagt hat, in den 70ern war Programmieren Frauenjob. Also das haben die Frauen gemacht, die haben die Programmierung gemacht und die Männer haben irgendwelche anderen Dinge an irgendwelchen anderen Dingen rumgebastelt. Aber das hat sich einfach komplett verschoben. Und was ich auch argumentativ für Personen, die im Bereich Fachkräftegewinnung unterwegs sind, gut fand als Mindset war, dass Softwareentwicklung eben nicht allein im Keller passiert, was so der Stereotyp ist, sondern es ist halt eine super co-kreative Arbeit. Und ja, man kann das auch alles online und im Keller machen, aber selbst wenn du im Keller sitzt, was ja auch vorkommen soll, dann machst du es auch da nicht allein. Also Softwareentwicklung ist halt keine One-People-Show, wo man vor sich hinarbeitet und dann kommt irgendwie was Brillantes raus, sondern das ist halt Teamwork. Und ich glaube, das ist auch so ein Framing, das vielleicht auch Frauen stärker anspricht als die andere Variante. Das fand ich ganz cool auch zusammengefasst und auch, dass in den 70ern halt viel mehr Frauen in der Programmierung waren und es ein typischer Frauenjob war, habe ich jetzt auch nicht gewusst.
Ja, cool, wusste ich auch nicht. Ja. Super spannend.
Genau.
Ja, ich habe noch zwei Sessions ansonsten besucht, wo ich was zu erzählen wollte. Das eine war Datengleich Erfolg,
ja.
Herausforderungen und Chancen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Da wurden die Projekte die wir im Rahmen unseres Projektes X-Kit begleiten, vorgestellt. Und das fand ich ganz spannend, wie stark digitalisiert doch insgesamt die Landwirtschaftsbranche ist. Ich habe sehr viel über die Züchtung von Pflanzen für den Anbau gelernt, was ich direkt wieder vergessen habe natürlich. Aber unfassbar krass, wie KI eingesetzt werden kann, um im Züchtungsprozess einer resistenten Sorte irgendwie 6 Jahre einzusparen. Weil es nicht mehr 12 Jahre, sondern 6 dauert.
Aber wie denn?
Also so gut ich das erklären kann, man kombiniert eben sehr viele Arten miteinander und testet dann, wie die sich entwickeln. Und dazu brauchst einfach Zeit. Und dadurch, dass man jetzt aber sehr viele Daten hat über die vielen Messungen und auch über Bodenqualität, über Wetter und Co., kann man das viel stärker simulieren. Und ich kann darüber im Prinzip schneller Sorten, die keinen Ertrag bringen, aussortieren.
Ja.
Zumindest habe ich es so verstanden. Die Leute aus dem Projekt, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber fand ich halt toll, weil es mal so ein Anwendungsfall für KI war. Da hat man sofort gesehen, okay, da spart man jetzt nicht nur ein paar Minuten, sondern einfach Jahre ein.
Ja, das ist total
war
krass.
Ganz cool.
Und super wichtig auch für uns, ne? Ja. Geht es da um, also ich weiß nicht, ob Sie das erzählt haben, aber geht es um Pflanzen, die direkt für uns gedacht sind oder sind das Futterpflanzen für Tiere eher oder ist das egal?
Boah, das weiß ich jetzt nicht mehr, ob das Weizen oder Raps war, aber irgendwie so eine klassische Anbausorte.
Mhm. Okay. Ja. Ja, mega. Und was war das Zweite?
Das hattest du schon erwähnt. Das ist der Digitalisierungsturbo für Kommunen, der Stufenplan Smarte Städte und Regionen. Da gab es eine Fishbowl-Diskussion mit Frau Kaiser, wie du schon erwähnt hattest, mit Frau Professor Sinemus, der hessischen Ministerin für Digitalisierung und Innovation, einem Landrat aus dem Kreis Bergstraße, Frau O'Sullivan, die Stadträtin in Frankfurt ist, und Niklas Feldkamp von Bitkom. Ich fand es krass zu sehen, wie so Leute wie Frau Sinemus und Frau Kaiser gebrieft sind für so eine Fishbowl, aber auch unfassbar gut in diesem Thema da diskutieren. Wo man ja, wenn man so hinter die Kulissen schaut, natürlich weiß, so teilweise in die Vorbereitung involviert ist oder auch potenzielle Fragen, die gestellt werden, vorab ausformulieren muss, dass man vorbereitet ist. Aber ich fand es krass, wie du gesagt hast, dass die auch vorher bei uns am Stand waren und dann alles, was sie da auch gesehen hat, sofort mit in so eine Fishbowl nimmt. Das fand ich ultra beeindruckend und dann sieht man auch, warum so politische Vertretungen eben da sind, wo sie sind. Vom Inhalt her war es teilweise ein bisschen zu sehr auch in für mich jetzt persönlich in Richtung Verwaltungsdigitalisierung und wie machen wir die Prozesse optimal und wie kriegen wir Geld zu den Kommunen und ein bisschen wenig, was wären jetzt potenziell nächste Schritte für einen Stufenplan oder für ein Kompetenzzentrum. Das hat mir jetzt persönlich ein bisschen gefehlt, weil so waren am Ende sich wieder irgendwie alle einig, dass man es braucht. Aber es wurde kaum aufgezeigt, was jetzt so der nächste Schritt ist.
Ja.
Und das ist was, was mir persönlich ein bisschen fehlt. Konnte mich jetzt aber auch da nicht in die Fishbowl auf den Hot Seat setzen, wenn da so viele Menschen waren, mit denen wir eben auch in Projekten sehr eng zu tun haben.
Ja, aber haben sich da Leute aus dem Publikum echt dann in die Fishbowl mit reingesetzt oder war es viel Moderationsaufwand, da irgendwie Stimmung und Leben reinzukriegen?
Nö, also es war schon sehr, sehr interaktiv.
Okay.
Aber es ist natürlich auf eine Weise, dass es nicht kontrollierbar ist. Also es kam dann eine Person, die hat dann einfach Frau Sinemus was gesagt, was ich schon immer mal der hessischen Ministerin sagen wollte, was jetzt nicht zwingend zum Thema der Diskussion passte. Das ist dann so ein bisschen das, was schwierig ist. Aber ansonsten gibt es eine Dynamik einfach, die toll ist. Ich hätte mir persönlich dann gewünscht, dass das Thema dann ab und zu wieder ein bisschen schneller zum eigentlichen Thema der Session zurückgeht. Aber das liegt an mir, dass ich dann vielleicht ein bisschen ungeduldig bin. Aber man hätte locker 30, 40 Minuten mehr Fishbowl machen können und es wäre weiter interaktiv geblieben. Das fand ich schon ganz toll.
Okay. Was haben denn die Frau Sinemus und Frau Kaiser so beigetragen haben, kann ich mir so grob vorstellen, die habe ich jetzt ja auch schon zu dem Thema ein paar Mal gehört. Kam jetzt von den anderen noch irgendwie eine Perspektive rein, die du so noch nicht auf dem Schirm hattest? Oder sind die sich alle eigentlich, hat man so ein gleiches Verständnis?
Also ich glaube schon, dass man ein gleiches Verständnis hat. Also Niklas Feldkamp war jetzt auch dann von Bitkom-Seite so gebrieft, wie es der AK Smart City und Region eben auch sonst in seinen Papieren hat. Da geht es natürlich stark darum, auch die Rolle der Wirtschaft zu betonen. Aber auch da war jetzt keine überraschende Position. Der Herr Engelhardt, der Landrat aus Bergstraße, aus dem Kreis Bergstraße in Hessen, hat das eben auch sehr gut dargestellt, wie sie das im Kreis Bergstraße machen. Und am forderndsten war noch Frau O'Sullivan. Ich habe sie jetzt aber auch schon ein paar Mal auf der Bühne gesehen, deswegen war es jetzt für mich nicht überraschend, was sie für eine Position hatte. Aber am Ende war das dann auch stark so, dass die kommunalen Sicht zunächst mal Handlungsfreiheit fordern, aber auch Mittel gerne hätten und man teilweise dargestellt hat, dass man ein bisschen zu eingeschränkt ist in dem, was man machen kann, dass generell die Haushaltssituation sehr angespannt ist auf der kommunalen Ebene, selbst für im Verhältnis Städtekreise, denen es ja relativ gut geht in meiner persönlichen Wahrnehmung. Ich kenne nicht die Haushaltsgeschichten von Frankfurt am Main und Kreis Bergstraße, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Bundesschnitt schon eher über dem Mittel ist. Insofern war das schon auch dann verschiedene Positionen, aber jetzt keine überraschenden, hätte ich gesagt.
Okay, naja, gut. Ja, ich bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht mit dem Stufenplan.
Ja, also ich auch. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, wenn uns irgendwie die nächsten Schritte bekannt sind. Und was wir beim Marktplatz vorhaben, habt ihr ja in einer der letzten Folgen schon hören können.
Genau.
Gut, wir haben noch ein Thema dabei.
Ja.
Und zwar warst du auf einer tollen Veranstaltung, die bei uns am Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern stattgefunden hat. Erzähl doch mal ein bisschen, was das so war.
Genau. Und zwar war das die Veranstaltung von Ikone DS. Das ist das rheinland-pfälzische Netzwerk für digitale Städte.
Das interkommunale Netzwerk,
genau. Digitale Städte. Und es ist eine Initiative vom Ministerium des Innern in Rheinland-Pfalz. Die Staatssekretärin war auch da. Es war eine komplett gelungene Veranstaltung. Man muss sagen, die Resonanz hätte ein bisschen intensiver sein.
Eine komplett gelogene oder gelungene?
Gelungene.
Ah, okay. Ich dachte eben, du hast gelogen gesagt.
Nein,
deswegen dachte ich so, wow.
Eine gelungene Veranstaltung.
Schön.
Die Resonanz hätte ein bisschen besser sein können, aber sonst eröffnet hat die Politik, also die Oberbürgermeisterin von Lautern und eben die Staatssekretärin. Und die haben nochmal allgemein die Rolle von Digitalisierung in Verwaltung eingefasst. Was ich aber spannend fand, waren die Vorträge, weil sich der Herr Deubel vom Netzwerk da echt bemüht hat, auch Leute ranzukriegen, die nicht nur aus Kaiserslautern sind, beziehungsweise die nicht nur aus Rheinland-Pfalz sind. Und wir hatten zwei Vorträge von der Stadt und die wurden auch von den Mitarbeitenden selbst vorgestellt. Und das fand ich ziemlich cool, weil dann kann man eben auch wirklich so Detailfragen stellen, ne? Und weil sie ja irgendwie tagtäglich damit arbeiten, können die auch alles beantworten und haben dann nochmal einen ganz anderen Blick drauf.
Was haben die so vorgestellt, so inhaltlich? Was gibt's da Geiles in Kaiserslautern?
Ja.
Oder von welcher Stadt auch immer?
Also von Kaiserslautern haben sie vorgestellt, dass sie ein GIS-basiertes System haben, wo sie quasi die Gebäudewirtschaft drin abbilden und jetzt alle, das was früher, und ich glaube, das kennt jeder, der in einer größeren Organisation arbeitet, was früher verstreut in gefühlt 1000 Ordnern über die ganze Verwaltung lag an irgendwelchen Dokumenten, die sich auf ein bestimmtes Gebäude beziehen, werden dann eben quasi auf das Gebäude gemappt abgelegt. Also du hast jetzt zum Beispiel die Schulen. Da gibt's relativ viele Dokumente, also du hast schon allein die Pläne der Schule, du hast aber vielleicht auch irgendwelche Genehmigungen, wenn irgendwas verändert wurde. Du hast die Rechnungen und die Aufträge und die Ergebnisse von irgendwelchen Messungen oder Wartungen, die da durchgeführt werden. Und dadurch, dass man dann eben nicht mehr durch drei Referate laufen muss, um sich die einzelnen Papiere zusammenzusuchen, weil man vielleicht entweder keinen Zugriff auf die Strukturen hat oder die Strukturen in der Ordnerablage nicht so einheitlich sind, dass man sich selber zurechtfinden würde, guckst du dich halt in dieses System ein. Zu dem System hat jeder Mitarbeitende Zugang. Er hat unterschiedliche Rechte, also nicht jeder kann alles sehen, aber jeder hat zu diesem System Zugriff. Dann klickst du eben auf die Schule. Und dann kriegst du alle Dokumente angezeigt, die mit dieser Schule irgendwas zu tun haben. Und das ist schon ganz schön cool, weil das einfach eine Erleichterung ist. Und genau, dann kam natürlich direkt von einer IESE-Kollegin die Frage, wie hat man denn die Dokumente da jetzt reinbekommen?
sie weil
natürlich könnte, natürlich könnte man es auch automatisiert machen, aber hier haben sie es tatsächlich noch rübergezogen und dann werden die Abteilungen werden immer in so kurzen Workshops gebrieft von dem, man kann sagen, Product Owner beziehungsweise von dem zuständigen Mitarbeiter wird man immer gebrieft und dann arbeitet man da ein bisschen rein und wenn ein neues Feature rauskommt, dann gibt es dazu eben wieder einen internen Workshop und das ist auch cool, weil dieser Mitarbeiter, der ist glaube ich seit 15 Jahren da. Das heißt, zum einen kennen die Kollegen und Kolleginnen ihn auch und ich glaube, das ist auch wichtig für solche Prozesse, dass da nicht jemand Neues kommt, der einem ganz viel Neues erzählen will, sondern es ist halt jemand, der die Verwaltung auch kennt und der vielleicht auch irgendwie weiß, ob er den einen besser beim Kaffee anspricht oder den anderen besser in einer E-Mail anspricht, also der da auch so ein bisschen schon Feeling für hat. Das haben sie erzählt und was ich auch interessant fand, weil ich ja auch Bürgerin von Kaiserslautern bin, ist, dass es auch ein Solarkataster zum Beispiel gibt und dann kann ich im Prinzip nachgucken.
Was ist denn ein Solarkataster?
Das ist sau cool. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, als wir eingezogen sind in unser Haus, in dem wir jetzt fast ein Jahr wohnen, würde sich eine Solaranlage lohnen? So. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist jetzt aber stressig.
Hast du gedacht, nein, weil da hinten Riesenbäume stehen und nur Schatten ist.
Ich wohne halt am Waldrand. Ich finde, das kann man sich schon mal überlegen, ob sich das lohnt. Außerdem ist es ein Rhein-Mittelhaus. Das heißt, die Dachfläche ist jetzt auch nicht gigantisch. So. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt aber bestimmt sehr aufwendig, das abzuchecken, weil dann muss ich mich ja auch noch auf jemanden, das ist ja immer so das Ding, dann musst du dich entweder auf einen Anbieter verlassen oder vielleicht einen Handwerker, einen Gutachter kommen lassen, der kostet dann auch Geld, da musst du dich halt kümmern. So, jetzt habe ich rausgefunden, dass ich das gar nicht machen muss, sondern dass ich auf dieses Solarkataster gehen kann und da werden alle Flächen in Kaiserslautern, also Freiflächen, Wandflächen und Dachflächen, werden quasi mit so einer, das ist wie so eine Heatmap, also die sehr roten Bereiche, da lohnt es sich und bei Gelb, Orange ist so lala und Blau-Grün muss man gar nicht anfangen. Aber da wird im Prinzip gezeigt, wie die Sonneneinstrahlung ist und dann wird's noch cooler, weil dann kannst du nämlich angeben, wie groß die Fläche ist, die du hast, was für eine Art von Anlage du nutzt, also welche Stoffe in dieser Anlage sind, die umwandeln. Und dann kannst du dir ausrechnen lassen, wie viel Stromproduktion du damit hättest, ne? Also es ist, also einfacher kann man erneuerbare Energien für Bürgerinnen eigentlich nicht machen. Und dann war auch die Frage von der Moderation, ja, das ist ja jetzt anders als bei dem Projekt, worüber Sie vorher gesprochen haben, mit diesen Gebäudeeigenschaften, ist es ja etwas, was man ja auch irgendwie in die Öffentlichkeit bringen muss, ne? Wie macht man das? Und dann hat der Mitarbeiter gesagt, ja, dass man eben darüber im Amtsblatt berichtet hat und dass man hier Meldungen schaltet. Und ich habe mir dann gedacht, und ich muss ihm auch noch eine E-Mail schreiben dazu, ich habe mir dann gedacht, dass, also ich gucke nicht ins Amtsblatt, und ich kriege auch sonst keine Mitteilung in die Richtung, mag auch am Stadtteil
liegen. Ist ja schon bezeichnend, dass du hier auf die Veranstaltung gehen musstest als Rednerin, um überhaupt zu erfahren, ja, dass es bei dir
genau.
Zu Hause ein Solarkataster gibt.
Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich ihm vorschlagen werde, ob sie nicht. Man hat ja, wenn man ein Haus kauft, hat man ja auf jeden Fall Kontakt mit der Stadt wegen Grundbucheintrag und so weiter und so fort. Ob sie nicht einfach in den Brief so eine Info zu diesem Solarkataster mitschicken, ne? Weil damit beschäftigst du dich einmal und dann weißt du auch davon. Und das fände ich sau cool und deswegen muss ich ihm das unbedingt noch pitchen und hoffentlich findet er es auch cool.
Ja, cool. Danke für den Einblick. Du hast über den KI-Check-In auf unserem Marktplatz berichtet. Gab es da noch irgendwie Feedback so von der lokalen Community?
Ja, ich bin direkt im Anschluss angesprochen worden von zwei Personen. Der eine war ein Referent, auch aus dem Innenministerium oder Ministerium des Innern, wie es in Rheinland-Pfalz heißt.
Und für Sport.
Und für Sport. Ja, ich bin so wenig sportaffin. An alle, die das hören, die sich wundern, warum ich das so komisch sage, ich mache keinen Sport. Deswegen fällt die Kategorie bei mir weg.
Keine Katzen und kein Sport. Oh je, oh je.
Ja, vielleicht müssen wir diesen Podcast gar nicht mehr so lange machen, weil wir keine Community mehr haben, die mich mag. Egal. Also, genau. Und er hat erzählt, also er hatte, wir haben dann so ein bisschen erzählt, wie wir so reingekommen sind in den Job, weil er macht das auch noch nicht so lange. Und er hatte schon vorher zu Smarte Landregion tatsächlich Kontakt, aus dem ja der Marktplatz kommt. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dass wenn er ist eher so auch für kleinere Kommunen da und auch Fördermittel in den Kommunen zu verankern und auch quasi Förderung langlebiger zu machen, dass man vielleicht auch nochmal über den Marktplatz in dem Zusammenhang spricht oder vielleicht auch Kommunen in Rheinland-Pfalz es nochmal mehr präsentiert, einfach weil es dort auch Potenziale geben könnte, Lösungen geben könnte, die gut auf den Marktplatz passen. Ich glaube, dazu werden wir uns auf jeden Fall nochmal austauschen. Und dann ist direkt im Nachgang zu dem Vortrag eine Mitarbeiterin aus der Stadtverwaltung auch hier aus der Nähe zu mir gekommen und hat gesagt, ja, also wir haben jetzt aufgetragen bekommen, da was Neues zu entwickeln. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl nach ihrem Vortrag, dass wir da nichts Neues entwickeln sollten. Und dann hat sie mir halt erzählt, worum es da gehen soll. Und dann habe ich gemeint, nee. Also ich glaube, können Sie mich mal anrufen und dann können wir mal zusammen schauen, was es schon gibt und Sie können Zugang zum Marktplatz haben, da können Sie auch gucken, was es da so gibt. Aber das müssen Sie wirklich nicht neu entwickeln, das ist totaler Quatsch. Und da hast du schon gemerkt, okay, das war direkte Resonanz und auch Personen, denen das direkt helfen würde, sich darauf zu bewegen, genau.
Ja, sehr schön. Also nach wie vor KI in aller Munde, auch bei uns nach wie vor. Wir haben auch ja vor ein paar Monaten erste Erfahrungen gemacht, tatsächlich KI-Komponenten in Produkte von uns einzubauen über den Marktplatz hinaus. Das haben wir beim Bayernfunk exemplarisch ausprobiert.
Bayernfunk. Erzähl mal, was ist der Bayernfunk und warum machen wir das?
Ja, wir machen das für uns selbst in erster Linie, muss man ganz ehrlich sagen. Bayernfunk ist sozusagen ein Ableger von unserem Dorffunk, also ein soziales Netzwerk für Dörfer, kleine Städte, Mittelstädte, das allerdings ausschließlich in Bayern läuft. Und Bayernfunk machen wir in Kooperation mit der Versicherungskammer Bayern, weil die eben auch ein gesondertes Interesse am ländlichen Raum haben, ländliche Räume zu stärken. Das passt sozusagen in unsere Philosophie. Und im Bayernfunk oder auch in sozialen Netzwerken allgemein hat man ja häufig so die Herausforderung, mit Hate Speech umzugehen. Da haben wir im Prinzip relativ viel Aufwand zu moderieren in den Dörfern, wenn es Beiträge gibt, die den Nutzungsbedingungen nicht entsprechen. Und um das nicht mehr manuell machen zu müssen, war der Ansatz, grundsätzlich KI einzusetzen, um automatisiert zu erkennen, wann ein Beitrag gegen unsere Nutzungsbedingungen verstößt, um den dann zu löschen und potenziell dann eben auch die Nutzenden zu verwarnen, falls die wiederholt dagegen verstoßen. Ja.
Vielleicht kleiner Insight an der Stelle, wer sich so denkt, was kann das denn schon sein? Da schreibt jemand mal, du und dann ist es irgendwie gegen die Nutzungsbedingungen. Tatsächlich ist es so, dass die Kolleginnen, die bei uns den Support machen, auch ab und zu mal mit der Polizei telefonieren oder Kontakt haben, weil irgendwelche Dinge passieren auf den Plattformen, wenn man ja möglichst viele Freiheiten geben will und einen Austausch ermöglichen möchte. Aber es gelten halt immer noch die ganz normalen Umgangsregelungen. Und ja, das fand ich auch krass, als ich hingekommen bin. Als dann irgendwie der eine Kollege den anderen gefragt hat, ja, was ist jetzt eigentlich rausgekommen? Die Polizei hat sich doch letzte Woche gemeldet. Wie geht's da jetzt weiter? Und das fand ich schon so, wow, okay, krass. Das ist halt ein lebendes Produkt, wo man sich auch irgendwie sehr stark mit den Folgen auseinandersetzen muss, ja.
Ja, ich bin sogar, muss ich ehrlich sagen, letzten Freitag nachts aufgewacht, weil ich davon geträumt habe, dass die Polizei bei mir vor der Tür stand und irgendwas zu Dorffunk in dem Fall wissen wollte.
Das ist jetzt gerade keine gute Werbung für uns als Arbeitgeber. Also ich hatte solche Träume noch nicht, nur fürs Protokoll.
Ja, da hast du noch eine gute Work-Life-Balance auf jeden Fall. Okay. Ja, aber spannend, was man auch sagen kann, ist, dass ganz häufig eben Meinungsfreiheit mit Beleidigungsfreiheit verwechselt wird. Ich habe ja nur meine Meinung gesagt, dass der halt ein ist. Das geht dann leider auch nicht, wenn man Leute beleidigt. Und ja, aber das Spannende zum Thema KI war dann am Ende, dass es relativ schwer war, das Modell zu trainieren, weil wir nicht so viele Daten haben in den sozialen Netzwerken bei uns.
Du meinst nicht so viele Beleidigungen haben auf Lager?
Ja, wir haben schon ein paar, aber nicht um so ein Modell zu trainieren.
Ja.
Und vor allem haben wir, gerade in Bayern kann man sich das ja auch ganz gut vorstellen, relativ viele Dinge, die auch im Dialekt geschrieben werden.
Mhm.
Das heißt, auch ich muss erstmal erkennen, ja, dass es überhaupt eine Beleidigung ist jetzt in dem Falle oder dass es eben gegen Nutzungsbedingungen verstößt. Und dazu musste man jetzt noch externe Trainingsdaten aus, sagen wir mal, anderen sozialen Netzwerken, mhm, zu Rate ziehen, um eben am Ende das Modell zu verbessern.
Mhm.
Aber es funktioniert schon sehr gut. Wir haben uns jetzt aktuell für so einen semi-automatisierten Prozess entschieden, also dass die KI vorschlägt, dass dann aber trotzdem nochmal ein Mensch drauf schaut, bevor tatsächlich eine Aktion passiert, um damit eben auch das Entscheidungsmodell weiter zu trainieren. Und das ist für uns auf jeden Fall eine Erleichterung gewesen und finde ich auch ganz gut, weil man da relativ einfach auch sieht, wie so ein System dann eben den Betreibern in dem Falle hilft, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern, dass eben in ihrem Bayernfunk dann sozusagen weniger Hate Speech vorkommt, was ja ein großes Ziel auch von den Leuten ist, die sowas wie Bayernfunk nutzen.
Ja, und ich glaube auch gerade, dass es für Kommunen wichtig ist, weil wir sind schon sehr oft gefragt worden, wenn man irgendwo mit Digitalisierung startet, ja, wollen wir das wirklich machen, weil da gibt's doch bestimmt einen Shitstorm und wie kriege ich den dann unter Kontrolle, ne? Und ich brauche so viel People Power dann, um das auch zu moderieren und so weiter. Wie kann das besser sein? Und das ist natürlich dann so eine Möglichkeit, wo man da vielleicht auch unterstützen kann und auch so ein bisschen Sorge nimmt. Also vielleicht auch ein kurzer Insight. Bisher haben wir jetzt sehr, sehr wenige Shitstorms erlebt, wenn überhaupt in dem Zusammenhang. Sondern die Leute, es gibt dann immer ein, zwei Personen, die sind dagegen. Aber ob man da jetzt über Dorferneuerung spricht oder ob man da jetzt über Digitalisierung spricht, sind genau dieselben Personen und man muss auch kein People-Pleaser sein. Aber das ist natürlich auch so ein Mechanismus, wo man auch mal ein bisschen Ängste auch nehmen kann. Das ist ganz cool.
Schön. Ja, nehmen wir das mal mit. Man muss kein People-Pleaser sein. Das könnte auch das Motto der heutigen Folge werden. Ja, wir sind dann, glaube ich, auch wieder am Ende angekommen. In der heutigen Folge vielen Dank fürs Zuschauen oder fürs Zuhören, je nachdem, welchen Kanal ihr gewählt habt.
Ja.
Und ja, von unserer Seite wünschen wir noch eine gute Woche und freuen uns schon auf die nächsten Folgen. Bis dann.
Genau.
Ciao.
Mach's gut.